Hallo, liebe Zuhörer, der Podcast der Lebendige Kids Bibliothek. Auch heute haben wir wieder eine spannende Erzählung für euch. Unser lebendiges Buch heißt Diana von Cleanup Trepnik und sie wird uns ein wenig von ihrer Kindheit in der DDR erzählen. Im Nachhinein hat meine Kollegin Maria ihr dazu noch ein paar Fragen gestellt und wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören in der Lebendige Kids Bibliothek.
Herzlich willkommen auf einer kleinen Zeitreise durch das Leben. Von mir. Wer bin ich, fragt ihr? Das frage ich mich manchmal auch. Aber für heute reicht es zu sagen, mein Name ist Diana und geboren wurde ich im Jahr 1980 in Berlin. Näher gesagt Ost-Berlin, Hauptstadt der nicht mehr existenten Deutschen Demokratischen Republik. Aufgewachsen und wieder wohnhaft im pittoresken Ortsteil Adlershof im Süden Treptow-Köpenicks. Das Leben geht auf wundersame Wege, die man für sich selbst nicht unbedingt so plant oder vorsieht, man doch aber viel Spaß auf dem Weg der Entwicklung hat und letztlich denkt, Mensch, war doch ja nicht so übel. In knapp 43 Jahren Lebensgeschichte sammelt sich einiges an kuriosen Umständen, Erfolgserlebnissen sowie beschaulichen Talfahrten an. Aber was ich heute mitgeben möchte, sind insgesamt 3 unverzichtbare Wahrheiten. Lebensweisheit 1. Wir schreiben das Jahr 1987. An einem sonnigen Nachmittag kamen meine Mama und das 7-jährige Ich von der Kaufhalle. Auf den noch 100 Metern bis nach Hause unterhielten wir uns über den Tag und Mama bot mir dabei ein Bonbon an. Beim Erzählen, was ich an dem Tag so in der Schule gelernt habe, lutschte ich an dem harten Zuckerspaß und ließ das Bonbonpapier beiläufig auf den Boden fallen, weil ich nicht wusste, wohin mit diesem lästigen Papier. Noch bevor ich wusste, wie mir geschah, folgte die Standpauke, so wie nur Mütter das fertig kriegen. So hob ich das Papier also auf. Die Rechtfertigungsstrategie, dass Philipp aus unserer Klasse das auch so macht, versickerte ungehört im Universum der entsetzten Erziehungsberechtigten. An der Stelle, wo damals das Bonbonpapier nach der 3-Sekunden-Regel verweilte, leuchtet übrigens heute ein freundlich orangener BSR-Mülleimer, bereitgestellt in weiser Voraussicht für die nächste Generation verwirrter Kinder. Die Moral von der Geschichte ist nun, Müll gehört in die Umwelt nicht. Und jetzt reimt sie auch noch. Ganz ehrlich, Abfall bitte richtig entsorgen. Lebensweisheit 2. Bleiben wir im lehrreichen Zauberjahr 1987. Wie zu Ostzeiten üblich, wurden Sporttalente schon in jungen Jahren ausfindig gemacht. Die gute alte DDR erhoffte sich so frühzeitig Talente zu finden und zu trainieren, die gegebenenfalls Medaillen bei internationalen Wettkämpfen im nicht-sozialistischen Ausland bescheren könnten. Dazu klapperten Sportfunktionäre regelmäßig die ersten Klassen beim schulischen Sportunterricht ab. Nun kam es so, dass Trainer des Schwimmvereins Dynamo uns besuchten. Der Verein gehörte zum in Adlershof befindlichen Wachregiment Felix Dschidzinski, wo 10.000 Soldaten stationiert waren. Das Gebiet war von einer dicken Mauer sowie Wachtürmen umsäumt und erstreckte sich vom S-Bahnhof Adlershof über das heutige Gebiet von Humboldt-Uni und Vista-Gelände bis über den Landschaftspark Johannisthal. Nur mit Vorlage des Personalausweises beim Wachposten bekamen wir damals Zugang zur Schwimmhalle auf dem Gelände. Aber zurück zur Historie. Scheinbar konnte ich die Trainer mit meinen athletischen Fehltritten begeistern und so boten sie auch mir die einmalige Gelegenheit, dem Leistungsschwimmen beizutreten. Fast wäre es an mir unbeeindruckt vorbeigegangen. Aber die Schwimmausrüstung, die sogar Land vorgestellt wurde, beinhaltete ein Schwimmbrett mit einem leuchtend blauen, freudestrahlenden Delfin. Mehr bedurfte es nicht, um mein Interesse zu wecken. So wurde ich Mitglied. Leistungsschwimmen in der DDR bedeutete 4-mal die Woche Training, 3-mal im Becken, 1-mal in der Turnhalle und Wettkämpfe an vielen Wochenenden. Unser Trainer, Herr Hubrecht, pflegte beim vielleicht strengen Pensum, als Kind empfand ich das Training nicht als besonders hart, immer die Devise, bis es wehtut und dann noch ein bisschen weiter. Es mutet anachronistisch an, übersetzt ins Neudeutsch heißt das aber, wir können mehr erreichen, als wir uns zutrauen. Und welch wahre Worte, wie oft lassen wir uns von Zweifeln und Ängsten leiten. Ich war kein schlechter Schwimmer, aber den goldenen Glücksgriff machte die DDR mit mir nicht. Bevor sie jedoch ihr Schicksal mit mir verstand, verschwand die DDR selbst im dunklen Grau verstaubter Geschichtsbücher. Der Satz des Herrn Hubrecht sollte jedoch in Folgejahren schwerwiegende Konsequenzen in meinem Leben haben. Lebensweisheit 3. Der Osten ging, der Westen kam. Ich machte Abi, schloss eine Ausbildung als Reiseverkehrskauffrau ab und nutzte die große Freiheit der nun offenen Welt zur Erkundung Asiens. Insgesamt lebte ich dort im niemals ruhenden Exotikum 10 Jahre, lernte und lehrte Sprachen, bug und verkaufte deutschen Kuchen und arbeite letztlich für ein Berliner Unternehmen. Die große Weisheit, die mich Asien lehrte und die das doch sehr deutsche Denken geradezu weichspülte, war die befreiende Erkenntnis, wenn Plan A gegen die Wand geht, so steht einem zumindest noch ein ganzes Restalphabet zur Verfügung. Auf europäisch übersetzt heißt das, viele Wege führen nach Rom und es gibt per se keine Sackgassen. Das ist wahrscheinlich die längste Einleitung in der Welt der Kurzgeschichten. Was mache ich nun mit so viel Weisheit? 2016 zog ich zurück nach Adlershof und baute mir ein neues Leben auf. Die alte Heimat hatte sich sehr verändert. Was unter anderem auffiel, war die starke Zunahme der Vermüllung in den Straßen und Grünanlagen. Gleichzeitig wuchs das Bedürfnis in mir, der Gemeinschaft bzw. meiner Nachbarschaft für die schöne Kindheit etwas zurückzugeben. Fortuna ließ sich das nicht zweimal sagen und ließ mich über eine Anzeige stolpern. Müllsammelgruppe Clean Up Köpenick abzugeben, besagte diese. Die Gründerin der Gruppe verzog und suchte nach Weiterführung der frisch gestarteten, aber wegen Corona zwangseingestaubten Aufräuminitiative. Und hier kommt nun die heilige Dreifaltigkeit der Weisheit in Chorstimmung und sang engelsgleich, Müll gehört in die Tonne. Du schaffst mehr, als du dir zutraust. Du kannst praktisch nichts falsch machen. Und so übernahm ich die zu dem Zeitpunkt ruhende Gruppe und zog sie neu auf. Ende 2021 ging Cleanup Treptow-Köpenick, kurz Cleanup Trebnik, an den Start mit eigener Webseite und Instagram-Konto. Seitdem machen wir mindestens einmal monatlich bezirksweit eine Müllsammelaktion. Auf nebenan.de haben wir 170 Mitglieder, auf Instagram knapp 1150 Follower. Die Anzahl der bei Aktionen Mitsammelnden ist mittlerweile durchschnittlich bei 30 Leuten. Gerade haben wir den Schöneweider Frühjahrsputz hinter uns gebracht, wo mehr als 300 Leute, und zwar 301, mitgeholfen haben, die Wohlheide zu putzen. Kooperation mit anderen Initiativen, sogar Firmen und Schulen nehmen zu. Wir werden mittlerweile vom Bezirk gefördert und bauen gerade ein lokales Netzwerk auf, um jeden Ortsteil zu befähigen, eigene Kiezputzaktionen durchzuführen. Wer hätte das gedacht? Sicherlich nicht die 7-jährige, einmalig Bonbon Papier werfende Diana.
Ja, also danke für diese sehr schöne Geschichte. Ich habe direkt mich gefragt, ob du noch schwimmst. Weil das klang so ein bisschen wie ein gruseliger Ort, muss ich sagen, wo du da schwimmen warst. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie deine Beziehung zum Schwimmen ist heute.
Meine Beziehung zum Schwimmen? Also tatsächlich, ich bin lange Zeit danach nicht geschwommen. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Aber zwischendurch zieht es mich doch immer wieder zurück. Und ich muss sagen, ich habe mir letzte Woche einen neuen Badeanzug gekauft und habe fest vor, morgen um 6.30 Uhr beim Hohenzollerndamm vor der Schwimmhalle zu stehen. Also ich will es wieder aufleben lassen, weil ich merke, von den verschiedenen Sportarten oder ja, die ich mal so ausprobiert habe, ist Schwimmen und Seilspringen bleiben doch meine Favoriten. Wie ich auch in dem Text gesagt habe, das klingt natürlich ziemlich hart, wenn man viermal die Woche Training hat, also egal ob jetzt Trockentraining oder eben Schwimmtraining und dann dazu noch an den Wochenenden Wettkämpfe. Also ich weiß jetzt, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, wie oft diese Wettkämpfe an den Wochenenden waren. Aber ich habe sie doch noch sehr lebhaft in meiner Erinnerung. Und vielleicht geht es anderen Kindern auch so, die doch sehr anspruchsvollen Sport regelmäßig machen. Als Kind schneidet man das irgendwie nicht mit. Ich meine, ich hatte meine Freunde, die auch mit in diesen Teams waren und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie dazugehört und es hat irgendwie Spaß gemacht und unser Trainer, also hier in dem Fall der Herr Hubrecht, wir hatten dann auch andere Trainer, aber Herr Hubrecht war der mit dem schönen Satz. Wir haben uns da gut aufgehoben gefühlt. Also ich habe keine schlechten Erinnerungen daran und ich habe auch nicht die Erinnerung daran, dass ich da irgendwie ausgelutscht war oder nicht mehr konnte. Also ich habe es sehr positiv in meiner Erinnerung. Und ja, und jetzt, wenn ich zurück daran denke, fällt mir eigentlich immer nur ein, oh Gott, ist das lange her. Hat es deine Frage beantwortet?
Hat meine Frage beantwortet. Es klingt nach, irgendwie auch so nach sehr viel Disziplin, die da irgendwie gefordert war. Und ist es auch so, du erzählst auch so von der Standpauke und von dem, so, also das Gefühl, du hattest eher eine Kindheit, in der es so viel Disziplin gab und viele Regeln oder so. Wie war das so?
Also meine Kindheit, die war eigentlich total entspannt. Ich hatte auch meine Eltern waren, was Schule betraf, eigentlich sehr cool drauf. Ich weiß noch, in der ersten Klasse hat mein Vater sich praktisch darum gerissen, meine Hausaufgaben machen zu dürfen, weil er das so leicht fand. Mathehausaufgaben, was? Oh, das kann ich, gib mal her, ich mach das. Ja, super, mach. Oder auch, also da war generell so Prämisse, oh, in der Schule Ach, ist alles nicht so wichtig. Ist egal, was du für Zensuren mit nach Hause bringst. Also das war ganz locker. Und alles andere, also ich meine, meine Kindheit war eigentlich so, dass meine Grundschule, die war einfach um die Ecke von meinem Zuhause. Ich bin da, weiß ich nicht, 1:37 hingelaufen, so nach dem Motto. Und meine Freunde haben auch alle in Adlershof gewohnt. Also meine Schulkameraden und einige kannte ich aus dem Kindergarten, weil der Kindergarten war auch gleich neben der Grundschule. Also so war das meistens im Osten, das war immer in einem Territorium. Und ja, nach der Schule haben wir uns als Freunde getroffen, sind mit dem Fahrrad los oder haben auf dem Hinterhof gespielt. Also wir waren eigentlich nur draußen. Eine Strafe wäre gewesen, wenn wir hätten reingehen müssen. Und ich kann mich auch erinnern, dass ganz oft Freunde dann geklingelt haben, oh, darf die Anna zum Spielen rauskommen? Oder dass man selber zu Freunden gegangen ist, oh, wollen wir Tischtennis spielen oder was uns da auch eingefallen ist. Ja, und das mit dem Bonbonpapier ist ganz lustig, weil meine Mama, die ist total lieb. Und die kann auch nicht böse sein, also zumindest nicht lange. Ich glaube, das hält sie 2 Minuten durch und dann kann sie nicht mehr böse sein. Und ich glaube, das mit dem Bonbonpapier ist das Einzige, wo es mal richtig, Ärger, als die Standpauke gab. Aber sonst war es eine total schöne Kindheit. Und das ist auch so der Punkt, warum ich, als ich zurück nach Adlershof gekommen bin, und ich meine, in der Zeit, natürlich nach der Wende hat sich ganz viel geändert, dadurch, dass das ja dieses Wachregiment da war, das wurde ja alles im Laufe der Zeit weggerissen. Und eben dieser ganze neue Komplex mit der Vista, mit der Uni und diesen ganzen Start-ups wurde neu gemacht. Ich meine, damals gab es auch noch den Deutschen Fernsehfunk. Es hat sich ein bisschen geändert. Jetzt ist ja da ARD und weiß ich was für Studios. Genau, und viel wurde neu gebaut. Also die Seite von Adlershof hat sich sehr geändert. Das erkennt man nicht wieder, wenn man da lange Zeit nicht war. Ich meine, auf der Seite, wo die ganzen Wohngebäude sind, gut, da wurden ein paar Häuser abgerissen, ein paar Neubauten hingeklatscht. Aber sonst hat sich da, und besonders wo ich wohne, bei so Einfamilienhäusern und so, da hat sich nicht viel geändert. Aber als ich zurückkam, habe ich auch erstmal, und dann haben sie den S-Bahnhof neu gemacht. Und okay, orientieren. Also das ist schon komisch, wenn man aufwächst und eigentlich eine ganz schöne Kindheit hatte. Und dann kommt man zurück und man erkennt viele Orte nicht wieder. Das ist eine interessante Erfahrung.
Ja, der ist manchmal schwerer zurückzukommen, als irgendwo Neues hinzugehen.
Ja, absolut. Weil man hat den Eindruck, okay, meine Vergangenheit, also es ist wirklich Vergangenheit. Ich kann nicht mehr zurückgehen in meine Kindheit, also zumindest von dem Aussehen, wie ich es in Erinnerung habe, weil das gibt's alles nicht mehr, ist alles abgerissen. Oh, da war mal die Schwimmhalle, oh, da war mal das Kino, da war mal das gibt's gar nicht mehr.
Aber du fühlst dich heute da jetzt wieder zu Hause oder konntest dir das wieder aneignen, Adlershof?
Ja, auf jeden Fall. Also, weil ich muss dazu sagen, dass ich bin in Adlershof aufgewachsen. Und bis auf die 10 Jahre Asien habe ich eigentlich, naja, und 1,5 Jahre schöne Weide, aber da war ich noch ein Säugling, deswegen zählt es nicht ganz, habe ich immer in Adlershof gelebt. Und lustigerweise immer in denselben 2 Straßen. Also 2-mal in der einen Straße, wo ich jetzt auch wieder wohne, und dann die andere Straße ist praktisch eine Querstraße davon. Ja, also immer dieselbe Gegend. Und einige alte Nachbarn sind auch noch da. Das ist dann manchmal ganz lustig.
Die triffst du auch noch manchmal auf der Straße, oder?
Ja, und das finde ich eigentlich ganz super, weil man fühlt sich dann immer so ein bisschen wie im Dorf. Und dann kann man ein bisschen so ein Schnacken. Also das finde ich sehr schön. Und das ist auch so ein Ding, was bei dieser Müllsammelnummer so mit reinspielt. Also Nachbarschaften wieder zusammenbringen, weil es ist doch in unserer modernen Zeit, wo alle immer auf die Uhr gucken und husch husch machen, vor allen Dingen in Berlin. Das hat ja ein sehr hohes Schritttempo, wie Leute ihr Leben hier leben oder leben müssen, wie man auch immer das formulieren möchte. Und da wird gar nicht mehr so viel Zeit investiert, um seine Nachbarschaft kennenzulernen und auch ganz wortwörtlich, also die Leute, die im Haus wohnen. Wenn man jetzt in anderen Häusern ist, wo mehrere Mietparteien sind, also würde ich fast sagen, da kennen kaum Leute ihre Nachbarn. Ich finde das ein bisschen traurig, weil ich meine, man kann sich so schön irgendwie gegenseitig aushelfen. Ich meine, heißt ja nicht, dass man hier jeden Tag die Nachbarn belauert und denen auf den Keks geht. Aber es ist einfach ein schönes Gefühl zu wissen, ach, man kennt sich, man grüßt sich. Ach Mensch, hast du mal ein Ei? Ich habe vergessen, einzukaufen. Oder oh, kannst du mir, wenn ich im Urlaub bin, die Post rausholen oder so. Also so, man hilft sich ja gerne. Also ich bin mir sicher, dass jeder, wenn der Nachbar irgendwie fragen würde, ach, kannst du mir mit irgendwas aushelfen? Dass jeder gewillt wäre und auch andersrum. Und es ist ein ganz anderer Umgang miteinander. Es ist ein ganz anderes Gefühl von Heimat, wenn man, sage ich mal, auch die Leute ein bisschen kennt. Und was für mich immer so ein großer Punkt auch bei ist, ich glaube, dadurch, wenn das so anonym ist, sind viel mehr Leute auf diesem Pfad von wegen, kenne ich nicht, ist mir egal, habe ich keinen Bock drauf, es wird sich schon irgendjemand kümmern. Wenn aber zum Beispiel jetzt in einem Haus die Leute sich so halbwegs kennen und grüßen, dann achtet man viel mehr darauf. Und dann, wenn irgendwas nicht in Ordnung wäre, dann würde man viel eher auch vielleicht den Kontakt suchen und darüber sprechen, versuchen, einen Lösungsansatz zu finden. Und da muss es eigentlich wieder hingehen. Weg von diesem, ist mir egal, kenne ich nicht, kümmert sich irgendjemand. Genau. Ja.
Genau, also du hast jetzt irgendwie von Heimat gesprochen und vielleicht ist das auch so ein bisschen so, dass gemeinsame Verantwortung irgendwie hilft bei so einem Heimatgefühl oder so einem, ja, das ist, und ich finde das irgendwie ganz schön, wie du das verbunden hast mit den Putzaktionen, weil man hat dann ja eine gemeinsame Verantwortung, ne, die, den Kiez aufzuräumen oder und gleichzeitig entstehen ja dadurch auch noch andere Sachen. Also vielleicht kannst du darüber noch so ein bisschen erzählen, so was während dem Cleanup noch so alles passiert.
Okay, spalten wir mal auf. Erste Frage, was das noch für so einen Einfluss hat. Also es ist ja nicht nur so, dass man Nachbarn zusammenbringt, die sich vielleicht vorher nicht kannten oder vielleicht sogar, die kannten sich vom Sehen, hatten aber nie was miteinander zu tun. Ich meine, heutzutage, vor allem in den großen Städten, kommen ja Leute von überall her. Man hat die alten Anwohner, man hat aber neue Dazugezogene. Manchmal hat man auch Studenten aus anderen Ländern oder von mir aus jetzt auch Flüchtlinge oder also überall her oder einfach nur aus einem anderen Ort, einem anderen Bundesland. Alle Arten von Alter. Und das Schöne ist, durch diese Plattform des Müllsammelns bringt man Leute zusammen, die vielleicht im normalen Leben gar nichts miteinander zu tun hätten. Und das baut auch so ein bisschen so Schranken im Kopf ab. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute prinzipiell nur mit Schranken im Kopf rumlaufen, aber manchmal denkt man darüber nicht nach oder man hat einfach nicht die Möglichkeit, sich mit jemand auszutauschen, genau wie, wie bei der lebendigen Kiezbibliothek. Ihr bringt ja auch ganz interessante Charaktere mit, was einen vielleicht interessieren würde, aber man würde ja nicht auf der Straße, wenn man denkt, ach Mensch, der fällt in das Raster von den Leuten, die ich immer kennenlernen würde. Man würde ja nicht auf der Straße jemand anquatschen und sagen, du, das hat mich immer interessiert, kannst du mir darüber was erzählen? Das kommt ja auch komisch. Und so hat man aber diesen schönen Tag für diese 2-3 Stunden, wo man ganz viele Leute zusammen auf einen Haufen bringt, von, also wirklich von Kleinkind. Wir haben Eltern, die bringen ihre Säuglinge mit, die sie sich dann auf den Bauch schnellen, bis ich meine, ich frage nicht immer nach dem Alter. Ich rede aber gern mit Leuten und es ergibt sich dann auch, dass, wenn ich im Gespräch bin, manchmal auch nach dem Alter frage, wenn ich jetzt meine, oh, derjenige ist aber schon sehr betagt, aber sehr rüstig. Und von denen, wo ich das Alter weiß, würde ich sagen, ist der Älteste oder in dem Fall die Älteste eine 93-jährige Dame. Also es ist wirklich, wir decken fast ein Jahrhundert ab an Mithelfenden. Und die Leute kommen in den Austausch, also zwangsweise darüber, dass man sich auch gegenseitig unterstützt. Ich nehme mal gerne das Beispiel, dass der eine kramt in der einen Ecke, da liegt ganz viel Altglas und der legt diese Flaschen schon mal an den Rand, damit er nicht jetzt für jede Flasche einzeln laufen muss. Und ein anderer sieht dann, ah, okay, der hat da schon ein Häufchen vorgebaut. Dann nehme ich mir mal die Sachen und bringe die schon zu der Stelle, wo wir das fürs Altglas, also zum Bringen zu den Altglascontainern sammeln. Oder dass der eine dem anderen was abnimmt. Also dadurch kommen die Leute in Kontakt und irgendwie dann ist ja dann immer noch mal so ein bisschen, ich versuche immer so kleine Spaßmomente mit einzubauen. Entweder gibt's mal Pralinen, ich habe auch schon mal Erdbeerbowle irgendwie organisiert. Also versuche mal so einen kleinen Höhepunkt mit einzubauen, dass es jetzt nicht nur ums Müllsammeln geht, sondern dass man auch irgendwie, also dass es ein lustiger Tag ist. Mittlerweile haben wir jetzt auch Kippenraketen, wo wir Kippen extra sammeln. Und diese Kippenrakete ist praktisch so ein Acrylrohr, so einen Meter hoch. 12 Zentimeter Durchmesser und dann habe ich das so voll gemalt. Hier sind es 500 Kippen, hier sind es 1000 Kippen und die Kinder gehen da voll steil drauf. Ja, also es gibt so unterschiedliche, sage ich mal, Spaßaktivitäten beim Müllsammeln und die Leute nehmen das gerne an, geraten dadurch auch in den Austausch, vor allen Dingen, wenn es darum geht, ach Mensch, was war denn das Lustigste, was ihr heute gefunden habt oder so. Und es ist einfach ganz schön zu sehen, dass Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen oder vorher gar nicht kannten, dass die so in den Austausch geraten, sich unterhalten, und im besten Fall Freundschaften schließen oder eben schon, wenn sie sich mit Vornamen kennen. Obwohl die vielleicht erst 1-2 Mal mitgemacht haben und dann, ach Mensch, Joachim oder wie sie heißen, keine Ahnung. Schön, dich wiederzusehen oder ja, also Königsklasse ist wirklich, wenn die Leute anfangen, Handynummern auszutauschen, um sich dann auch so privat zu treffen. Das ist richtig schön.
Na, eine Eine kurze Interessensfrage, aber was für kuriose Sachen findet ihr denn so beim Müllsammeln?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also, wenn ich daran denke, was es an komischen Sachen gibt, also man findet ja alles, ne? Man denkt, man hätte schon alles gesehen, aber es toppt sich immer wieder. Ich fand ganz morbide einen halben Grabstein.
Oh.
Und in der Nähe war kein Friedhof. Also ich weiß nicht mal, wie das Ding da hingekommen ist. Dann natürlich alle Arten von Sexspielzeugen. Vielleicht bin ich ein bisschen einfach gestrickt, aber ich freue mich darüber und könnte mich schief lachen über die Sachen, wenn man sich auch fragt, wie kommt es denn in den Busch? Wer trägt es dahin? Also, das ist immer ganz witzig. Dann natürlich, also alles, was mit Hygieneartikeln, also das will ich nicht weiter ausführen, weil es ist ziemlich eklig. Also alles, was du dir vorstellen kannst, findet man auch. Ansonsten eine Gasmaske aus Kriegszeiten fand ich ganz lustig oder wirklich ganz alte Lederschuhe, das muss auch so aus der Zeit gewesen sein. Die waren wirklich schon halb vermodert und da waren dann die Nieten noch von den Sohlen, konnte man noch gut sehen. Das fand ich auch ganz spannend. Oder dann eben so Sachen Walkie-Talkies, einfach nur, weil es mich an meine Kindheit erinnert hat. Oder dann so verrückte Sachen, also einfach von der Menge her, so 30 Flaschen fast aufgebrauchtes Männerduschgel auf einem Haufen oder so aus Supermärkten diese Auslagen, wo auch noch die Schildchen sind von, ach, das hat 3,50 € gekostet oder so. Also wo man Eindruck hat, okay, also da wurde wahrscheinlich ein Gewerbe beauftragt, irgendwie den Laden leer zu machen und die haben es dann in der Nacht- und Nebelaktion dann da in den Busch geworfen. Ja, also wirklich alles, Hausrat, alles. Schränke, Geschirr, vorgestern beim Schönwälder Frühjahrsputz auch Induktionsplatten, Sonnenliege, ja, dann kaputte Fahrräder, alles Mögliche. Aber der Grabstein, vielleicht der Grabstein. Ach, so ein Boot haben wir auch schon gefunden. So ein 8-Meter-Boot, was da einfach mal auf so einer Grünfläche abgelagert wurde.
Ein ganzes Boot.
Ein ganzes Boot. Ja. Das konnte man nicht entsorgen. Da muss man jemanden anrufen.
Dann ist es auf jeden Fall wichtig, dass die Gruppen immer größer werden, weil so ein 8 Meter großes Boot kann man ja auch quasi nur mit 300 Leuten transportieren. Deswegen.
Naja, in so einem Fall, also das melden wir natürlich dem Ordnungsamt, dass die sich dann mit den entsprechenden Behörden oder wer auch immer dann dafür zuständig ist, absprechen, um das abzutransportieren. Das übersteigt natürlich unseren Rahmen. Also wir sind ja meistens mit Bollerwagen unterwegs. Jetzt für die große Aktion Schönwälder Frühjahrsputz ist immer ein PKW mit einem sehr großen Anhänger dabei, ist auch ganz dringend notwendig. Da ist so viel Sperrmüll in der Wohlheide. Und wir hatten dieses Mal auch 4 Lastenräder dabei, ausgeliehen von der Flotte Berlin. Kann man ja kostenlos da ausleihen. Und ja, alle hatten Hände voll zu tun. Wir hatten ja um 10 angefangen und ich glaube, bis um 4 haben unsere Fahrer noch Sperrmüll rausgefischt. Also es war eine Riesenaktion. Über 100 Säcke Müll, es kamen über 300 Leute. Und das wird, das war der 14. Wir haben damit nicht angefangen. Es war ein Verein, der das gemacht hat, der sich jetzt aufgelöst hatte und uns gebeten hat, ob wir das nicht weitertragen können, worüber wir uns natürlich sehr freuen.
Ja, total toll und ja, voll die gute Aktion und voll viel, was da gleichzeitig passiert irgendwie. Also aufräumen, aber auch irgendwie gemeinsam irgendwie, ja, so gemeinsam Verantwortung übernehmen und sich gegenseitig kennenlernen und irgendwie alles gleichzeitig und natürlich auch einfach für die Allgemeinheit wichtig, dass Müll richtig entsorgt wird. Ja. Und damit komme ich zum Anfang eigentlich. Du hast ja gesagt, deine Mama ist eigentlich ganz lieb und hat eigentlich gar nicht so viel geschimpft. Und das war eigentlich eine Ausnahme. Vielleicht ist es dir deswegen auch so im Gedächtnis geblieben. Und jetzt hast du The Cleanup Tripnik übernommen und es wächst immer weiter. Und was sagt denn deine Mama dazu?
Oh, sie ist sehr stolz. Sie schickt mir mal Nachrichten, dass du das alles auf die Beine gestellt hast. Ich muss dazu sagen, also ich sehe das so als Spielwiese. Ich dachte, ich probiere mal aus, was ich damit so machen kann. Einfach so was bei mir auf dem Mist wächst. Und ich bin also wirklich glückselig, muss ich wirklich sagen, dass ich Leute gefunden habe, die mir auch bei der Organisation jetzt helfen. Weil es ist wirklich sehr angewachsen. Und es steckt sehr viel mehr dahinter, als jetzt nur zu sagen, okay, wir treffen uns morgen um 14 Uhr, kommt mal alle und ich bringe Material mit. Also es geht ja auch darum, die Aufrufe zu starten, ein bisschen irgendwie was zu designen, was wie ein Aufruf aussieht, was man überall verteilen kann. Dann, wenn es groß werden soll, weil man viel viele Hände braucht, um das stemmen zu können, muss man natürlich dann auch vielleicht Zeitungen anschreiben oder so diverse Kontakte anschreiben, wo man weiß, okay, die können das teilen, die haben ganz viele Follower, dass die das sehen. Was wird an Material gebraucht? Wie gesagt, Fördermittelakquise ist auch so ein Thema. Also es ist schon fast wie ein Teilzeitjob. Und wir machen das alles in unserer Freizeit. Also wir sind kein Verein, nix. Wir sind einfach nur Anwohner, die sich engagieren möchten. Und ich habe so viel Glück, dass ich diese Leute gefunden habe, die mir helfen und dadurch ein bisschen Arbeit abnehmen, sodass es auch weiter wachsen kann. Und ich bin natürlich äußerst dankbar für jede einzelne Person, die eben dazukommt und mithelfen will. Und ich finde immer, dass, also Clean Up Trebnik hat nicht den Anspruch, die Welt zu ändern oder dieses Problem zur Seite zu schaffen. Das können wir gar nicht. Uns ist aber wichtig, diese Vorbildrolle einzunehmen, zu zeigen, guck mal, es ist ganz einfach, was zu ändern, wenn dich was stört. Du musst nicht auf die Politik warten, dass die jetzt hier Gesetze erlassen, obwohl das natürlich nochmal einen ganz anderen Umfang hätte oder was das bezwecken könnte. Aber es ist ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, du selber kannst auch ein Teil der Lösung sein. Und wenn es jetzt nicht das Müllsammeln ist, dann kannst du ja gucken, was anderes, was dich vielleicht interessiert, wo du irgendwie leuchten kannst oder ein Vorbild sein kannst. Also ob das jetzt ist, so Straßenbäume gießen oder weiß ich nicht, beim Kindergarten anzubieten, dass du den Zaun streichst oder weiß ich nicht. Also man kann ja kreativ sein mit den Sachen irgendwie, die einem liegen. Und ich verweise auch immer gerne auf den Sternfischer. Das ist das Freiwilligenzentrum für Treptow-Köpenick. Die haben ein ganz großes Portfolio, wo man sich melden kann und sagen kann, ach Mensch, ich habe donnerstags nachmittags von 16 bis 18 Uhr Zeit, würde gerne irgendwie helfen, könnt ihr mir nicht was vorschlagen. Also das ist wirklich eine gute Adresse dafür. Was soll ich sagen? Ach so, und mittlerweile nur vielleicht der Interesse halber. Also Clean Up Trebnik, unser Ziel ist momentan, dieses Engagement in die verschiedenen Ortsteile Treptow-Köpenicks zu tragen. Und wir bauen gerade ein Netzwerk auf. Und zwar unser Ziel ist, in jedem Ortsteil, es gibt ja 15 in Treptow-Köpenick, einen Kiezpartner zu finden, den wir praktisch mit einer Grundausstattung versorgen würden. Und der wäre dann der erste Ansprechpartner für Leute, die eine Müllsammelaktion machen wollen oder irgendwie Fragen dazu haben, sodass die dann mit der Ausstattung, die wir zur Verfügung stellen, also auch spontane Müllsammelaktion machen könnten und nicht alles über meinen Tisch in Adlershof und meinen Keller in Adlershof gehen muss. Natürlich, dann bei großen Aktionen kann man sich dann auch das Material hin und her borgen oder eben auch, also bis jetzt, wir haben 5 Kiezpartner, beziehungsweise der 6. kommt jetzt. Also wir covern sozusagen schon Adlershof, Friedrichshagen, Johannisthal, Oberschöneweide und jetzt als nächsten kommt Altkliniker dazu. Genau. Also wir waren 4, jetzt sind wir 5. Mathe hat gerade nicht so funktioniert. Ja, und wenn wir es schaffen, das für den ganzen Bezirk zu machen, wäre das natürlich irre. Also einfach als Vorbildfunktion, dass wir auch, also mehr wirken können und das zeitgleich auch an unterschiedlichen Orten sauber gemacht werden kann. Großes Ziel ist ja eigentlich, dass es uns gar nicht mehr bedarf.
Das ist immer am schönsten wäre es, wenn man sich selber abschafft, aber ich finde es trotzdem ziemlich beeindruckend, was ihr jetzt schon in den letzten 2 Jahren, 1,5 Jahren
gelassen. 2 Jahren im Oktober 21.
Ja, also noch nicht mal 2 Jahre. Mhm. Ja. Schon sehr beeindruckend und sehr schöner Ansatz, finde ich auch, dass du nochmal gesagt hast, so jeder kann was verändern, man muss nicht die ganze Welt retten, aber man kann ja vor der Haustür anfangen. Das finde ich eigentlich einen schönen Gedanken. Also vielen Dank, dass du hier warst und total cool, was ihr auf die Beine stellt und alle, die Lust haben, aktiv zu werden, finden euch auf Instagram. Mhm. Und ihr habt auch eine eigene Webseite.
Genau, cleanuptrebnik.de.
Vielen Dank, Diana, für das tolle Gespräch und alles, was ihr auf die Beine stellt.
Ja, ganz lieben Dank auch zurück an alle, an euch einmal, dass ich hier sein durfte, um ein bisschen davon zu erzählen. Und dann natürlich allen Helfern, die jemals mitgemacht haben und die vorhaben mitzumachen. Alle herzlich willkommen.
Das war unser lebendiges Buch Diana. Wenn du mehr wissen möchtest über ihr Engagement, wir haben alle Informationen in die Shownotes der Podcast zugefügt. Schau also gerne vorbei und abonniere dich auf ihr Instagram-Kanal, um nie eine Aktion in Treptow-Köpenick zu verpassen. Die Lebendige Kiezbibliothek ist ein Projekt ins Leben gerufen von der Initiative Offene Gesellschaft und Interaktion. Gefördert wird sie vom Bundesministerium des Innern und für Heimat über das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge als Teil des Programms Gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir, die Kiezbibliothek, organisieren regelmäßig Veranstaltungen vor Ort in Treptow-Köpenick. Willst du auch mal zuhören und dich ein lebendiges Buch ausleihen? Gucke dann auf unsere Website www.lebendige-kiezbibliothek.de, wann die nächste Veranstaltung bei dir in die Gegend ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss!